dem Ziel, das heißt der Wiederkunft Jesu Christi, dienen, sagt der Apostel, beide seiner Briefe. Das sagt er an in den Versen 1 und 2. Dieser Brief, Geliebte, ist jetzt der zweite, den ich euch schreibe. In beiden rufe ich euren lauteren Sinn durch Erinnern ganz wach, um der Aussprüche zu gedenken, die von den heiligen Propheten zuvor gesagt wurden, und unseres Gebotes, das heißt auch unseres Gebotes zu gedenken, nämlich das der Apostel und des Herrn und Retters, nämlich Jesus Christus. Dann aber fährt er fort und spricht von der Wiederkunft Christi, mit anderen Worten, wenn er dazu aufruft, altes und neutestamentliches Wort ernst zu nehmen, geht es nicht nur um generelles Ernstnehmen aller Wahrheiten, sondern ganz besonders um das Ernstnehmen der Wahrheit von der Wiederkunft Jesu Christi. Diese Wahrheit scheint er in den Mittelpunkt zu rücken. In den Versen 3 bis 10 orientiert er, wenn die Leser in Versuchung kommen, dieses Ziel aus dem Blickfeld zu verlieren. Um sie zu orientieren, sagt er in Vers 3 und 4, was sie zuerst wissen sollen, wobei ihr vor allem das wissen müsst, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die in ihrer Spötterei nach ihren eigenen Lüsten leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Das Wort bedeutet auch Gegenwart. Denn seit die Väter entschliefen, bleibt alles so, wie es am Anfang der Schöpfung war. Sie meinen also, es wird alles so stabil bleiben. Aber der Apostel antwortet mit zwei Argumenten, einem von der Schöpfung und einem von der Sintflut, um zu zeigen, dass die Dinge sich sehr bald ändern können. Selbstverständlich ist diese Solidität nicht. Denn dieses ist ihnen verborgen, willentlich verborgen, oder so wollen sie es. Was man will, glaubt man. Was man gern haben will, das glaubt man. Was man nicht gern haben will, das glaubt man nicht. Was? Dass mittels Gottes Wort Himmel von alters her existierten und eine Erde aus Wasser und durch Wasser geformt wurde. Das will man nicht haben. Das will man nicht wahrhaben, das will man nicht glauben. Aber warum diese auffallende Formulierung? Mittels Gottes Wort Himmel von alters her waren. Petrus betont, dass diese Schöpfung, auch die Himmel, ihre Existenz einem Reden Gottes verdanken. Sie sind nicht selbstverständlich anzunehmen. Es ist nicht einfach so, dass sie da sind. Dass sie da sind, hat einen Grund, nämlich, dass es einen Gott gab und bevor diese Welt da war und dass dieser Gott gesprochen hat. Diese Welt entstand, Himmel und Erde entstanden mittels Gottes Reden. Gott sprach und dann waren sie da. Ganz besonders aber spricht er vom Globus, auf dem der Mensch seine Heimat hat, auf dem er sich so wohlfühlt, auf welchem Globus er meint, solide zu leben. Da sagt Petrus, Und das Wort durch Gottes Wort betrifft wahrscheinlich nicht nur die Himmel, sondern auch die Erde, dass auch sie durch Gottes Wort entstand. Eine Erde aus Wasser und durch Wasser geformt wurde. Sie wurde aus dem Wasser geformt. Das erinnert an 1. Mose 1, Vers 2. Am Anfang war Materie, Schlamm, Wasser und Erde vermengt. Und wie kam dann die Erde als solche zustande? Indem Erde aus dem Wasser hervorkam. Aber nun sagt Petrus noch ein weiteres. Die Erde kam nicht nur aus dem Wasser hervor als trockene Erde und das Wasser blieb dann, das heißt, Erde und Wasser wurden nicht nur getrennt, sondern dabei, als diese Trennung stattfand, wurde die Erde mittels Wasser geformt. Das steht nicht im Alten Testament. Das weiß Petrus, offenbar durch den Heiligen Geist, hier hinzuzufügen. Als 1. Mose 1, 2 und, ja, es war Vers 2 und dann später, als die Erde geformt wurde, hat Gott Wasser gebraucht, um ihr die Form zu geben. Es ist nicht einfach so Trennung, sondern das Wasser bewegte sich und gab der Erde ihre Form. Interessant ist, dass dasselbe Wasser später der Erde eine neue Form gibt. Aber alles geschieht durch Gottes Wort. Er fährt fort, der Satz ist nicht zu Ende. Durch welche Wasser, Mehrzahl? Durch welche Wasser die damalige Welt, später, Petrus kann manchmal sehr gedrängt reden oder schreiben, das muss man hier hinzufügen, weil die Sintflut ja einige hundert Jahre später kam, nicht gleich nach der Schöpfung. Durch welche Wasser die damalige Welt unterging, als sie von Wassern überschwemmt wurde. Das Wasser ist wieder aktiv. Das heißt, das Wasser ist sehr unstet. Und Gott gebraucht nun das unstete Wasser. Gott gebraucht nun das unstete Wasser, um der Erde, wenn er die Erde unterhält oder erhält. Mit anderen Worten, so solide ist unsere Erde auch nicht. Denn das Wasser, das unstete Wasser, spielt eine sehr große Rolle. Und dazu kommt Gottes Wort. Es ist nicht einfach durch Gesetzmäßigkeiten so, sondern es ist, weil Gottes Wort hier im Spiel ist. Also, erstens, weil Gottes Wort der Agent ist oder das Mittel, das Instrument ist. Und zweitens, weil hinter dieser soliden Erde, unsolides, unstetes Wasser steht. Von daher ist schon zu überlegen, wie solide gerade unser Globus ist. Ja. Und dass Gott Gericht schicken kann, das spielt ja auch noch eine Rolle, wie er in Kapitel 2 sagte. Wenn Gott also sündige Menschen richten kann, das steht hinter Vers 6, dann kann er wieder richten, und das wird er in Vers 7 sagen. Die jetzigen Himmel und die Erde werden aber durch dasselbe Wort aufgespart. Hier wird etwas gelehrt, das auch der Hebräerschreiber in Kapitel 1 seines Briefes lehrt, nämlich, dass die Welt auch durch Gottes Wort getragen wird. Petrus lehrt, dass sie durch Gottes Wort entstand, was auch in Mose gelehrt wird. Und der Hebräerschreiber sagt, sie wird auch durch das Wort des Sohnes Gottes getragen. Eine sehr wichtige Lehre. Eine Lehre, die wir wichtig oder ernst nehmen sollten, an Tagen, wo wir meinen, das Wetter ist nicht günstig. Denn das Wetter, das wir ungünstig nennen, entstand durch Gottes Wille und Wort. Er wollte es so. Ständig erhält Gott diese Erde, gerade in dem Zustand, in dem sie sich befindet, ja, das ganze Universum, mit seinem Reden. Sie ist nicht von selbst solide. Sie verhält sich so, wie sie sich verhält, weil Jesus, Gottes Sohn, am Reden ist, am Sprechen ist. Ich bin einige Male gebeten worden, über das Thema zu sprechen. Redet Gott heute noch? Ja, es gibt verschiedene Gründe dafür. Nicht so, wie Charismatiker sich das manchmal vorstellen, aber dennoch können wir von einem Reden Gottes sprechen. Einiges wird gehört, einiges soll gehört werden, einiges hören wir nicht. Wenn zum Beispiel Gott zu diesem törhaften Landwirt sagt, heute wird deine Seele von dir gefordert werden, dann hat der Bauer das gar nicht gehört. Aber Gott hat gesprochen. Und wenn wir ungünstiges Wetter haben, dann hören wir das Reden Gottes nicht. Aber wir wissen von Gottes Wort her, Gott hat gesprochen. Wenn wir also morgens aus dem Fenster schauen, wollen wir an Gott denken, an unseren Herrn Jesus. Er hat wieder gesprochen. Und dann wollen wir auch an Klagelieder 3 denken. Welche Barmherzigkeiten Gottes, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Erbarmen haben nicht ein Ende genommen. Da sagt Wilhelm Busch, wenn ich morgens früh aufstehe und auf die Bettkante mich setze, kann ich sagen, danke Herr, ich bin dein Kind. Es ist noch ein Tag der Gelegenheit, noch ein Tag der Gnade. Wir dürfen seine Kinder sein, es ist nicht gar aus. Es ist Hoffnung da und wir wollen für ihn leben. Unsere Umwelt, auch unser Körper gehört zu unserer Umwelt. Der Körper ist die erste Umwelt, die nächste, weil unser Geist ihn als erste Umwelt hat. Wir sind eigentlich Geister. Unsere Umwelt, einschließlich unser Körper, werden erhalten durch Gottes Reden. Aber diese Welt kann sehr plötzlich vergehen. Die jetzigen Himmel und die Erde werden aber durch dasselbe Wort aufgespart. Fürs Feuer werden sie bewahrt. Für den Tag des Gerichts und des Verderbens der ehrfurchtslosen Menschen. Interessantes Wort. Vielleicht wirft dieses Wort Licht auf 1. Petrus 3, Vers 19. Sie werden aufbewahrt, in Gewahrsam gehalten. Die Welt ist ein Gefängnis. Das Bild dürfte hier das sein von einem Verbrecher, der zunächst verhaftet wurde, beziehungsweise von jemandem, der vermutlich ein Verbrecher ist. Man hat genügend Grund, ihn zu verhaften. Und jetzt wird er Untersuchungshaft gehalten. Zur alten Zeit bedient man sich des Gefängnisses besonders aus diesem Grund. Die Strafe könnte dann noch etwas anderes sein. Aber das Gefängnis diente oft dazu, dass der vermutliche Verbrecher bis zum Gerichtsverfahren zur Hand gehalten werden sollte. Er sollte vorrätig bleiben, also er sollte nicht entkommen, ja. Er sollte nicht verschwinden. Er musste also aufbewahrt bleiben. Und diesen Gedanken scheint Petrus hier zu gebrauchen. Diese Welt hätte schon längst untergehen können und in einem gewissen Sinne sollen, weil sie als Umwelt, als Heimat des rebellischen Menschen eigentlich nicht mehr dienlich ist. Nur weil Gott Gnade hat mit den Menschen, darf die Umwelt, sein Zuhause, noch da sein. Sonst hätte sie schon längst vergehen dürfen. Hier sind gewaltige Gedanken im Hintergrund. Man sollte Kapitel 2 immer noch im Ohr haben. und auch das erst, den ersten Brief. Und dann sollte einem die Gnade groß werden, dass wir immer noch nicht dem Garaus hingegeben wurden. In den Versen 8 und 9 zeigt uns der Apostel, was nicht verborgen sein darf. Er hat uns gezeigt, was wir zuerst wissen sollen, was nicht vergessen werden darf, Vers 5 bis 7, und dann, was nicht verborgen sein darf. Aber dieses eine lasst euch nicht verborgen sein, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Die meisten Bibelleser gewinnen hier den Eindruck, Petrus wollte Gottes Zeitvorstellung wiedergeben. Ich denke nicht, dass Petrus sonderlich bemüht ist, Gottes Zeitvorstellung hier zu vermitteln. Das ist in diesem Text, denke ich, nicht sein Anliegen. Sein Anliegen ist, die Gewissheit der Zukunft aufzuzeigen. Jesus wird wiederkommen. Die Welt wird anders werden. Es bleibt nicht beim Alten. Es geht nicht um Gottes Zeitvorstellung. Es geht um die Vorstellung des Menschen von seiner Treue. Ob das nun ein Tag ist, ob das 1000 Jahre ist, an dem, was Gott verheißen hat, angesagt hat, wird sich nichts ändern. Nach dem Krieg oder mit dem Krieg waren viele Männer verschollen. Man wusste nicht, wo sie waren. Von vielen wusste man, sie lebten nicht mehr. Von vielen wusste man nicht, ob sie lebten, wenn, wo. Man vermutete natürlich sehr viele hinter dem Ural. Aber was sollten jetzt die Geliebten hier im Westen, Frauen und Verlobte und so weiter, was sollten die machen? Dann hat die Regierung mit der Zeit ein Gesetz erlassen, wenn der Mann einer Frau nach 10 Jahren des Vermisstseins immer noch im Ungewissen war, wenn sein Verbleib immer noch ungewiss war, ja, seine Existenz, ob er noch lebte, wenn das ungewiss geblieben war, durfte sie ihn nach 10 Jahren für tot erklären und wieder heiraten. Heute wäre das kein Problem, ja, aber auch damals war es für viele Frauen kein Problem. Auch wenn er nicht tot wäre, das wäre egal, ja. Ich habe das selbst etwas nahe erlebt, als ein Heimkehrer kam und ein Freund von ihm war eine Station vorher. Ich war an dem Bahnsteig, wo er aussteigen sollte und es hieß, sein Freund, sein Bekannter, wäre schon eine Station früher eingestiegen und hätte ihm mitgeteilt, deine Frau wartet nicht mehr, brauchst nicht an die Tür gehen. Ja, die Liebe im Menschenherzen wird schwach mit der Zeit. Sie hält es nicht aus. Paulus sagt uns in Römer 5, wenn der Heilige Geist ausgegossen ist in unseren Herzen, dann stärkt er, der Gott der Liebe, denn der Heilige Geist ist Gott und Gott ist Liebe, dann stärkt er unsere Liebe. Wie heißt es? Bedrängnis oder Trübsal lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Wenn diese Gottesliebe in unserem Herzen klopft, pulsiert, dann können wir lange hoffen. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. So, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist. Aber entbehren wir dieser Hilfe, dann, Herr König, kann es schwer werden, festzuhalten an einer Ankündigung. Petrus sagt, seid ganz beruhigt, Und wenn es 2000 Jahre dauert, kann er sagen, 1000 Jahre, 2000 Jahre, die Treue Gottes ist nach 1000 Jahren so unverbraucht wie nach einem Tag von der Perspektive des Menschen. Einen Tag nach dem Ölberg, Apostelgeschichte 1, war die Hoffnung, dass Jesus wiederkehrte, frisch in den Herzen der Jünger. Es war noch gestern, als er sagt, Engel sagten, er kommt wieder. Dann gingen 1000 Jahre vorbei. Petrus sagt, es ist genauso sicher, Jesus kommt wieder. Inzwischen sind es fast 2000 Jahre. Genauso sicher, wie wenn es nur 2 Tage nach dieser Himmelfahrt wäre. Jesus kommt wieder. Die Treue ändert sich nicht. Gott weiß genau, wie lange 1000 Jahre sind. Das weiß er genau. Er hat die Zeit geschaffen. Kommen wir nicht zu schnell mit diesem Argument. Für Gott ist jeder die ganze Zeit immer gegenwärtig. Ich weiß nicht, wo das steht. Gott weiß schon, wie wir denken. Aber seine Treue ist unvermindert. Wir sollen hier Hoffnung fassen. Wir sollen nicht der Versuchung erliegen. Ja, wenn's lange dauert, dann ist vielleicht doch gar aus. Und die Spötter sollen uns nicht von dieser Hoffnung abbringen. Vers 9, da sagt er, worum es geht. Der Herr säumt nicht mit der Verheißung. Das ist, was er in Vers 8 sagen wollte. Es geht nicht um ein Säumen der Verheißung. Nein, die Verheißung bleibt frisch. Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Deshalb ist er noch nicht gekommen. Nicht, weil er es vergessen hat, nicht, weil er sich anderen Dingen gewidmet hat, sondern weil er gerade sich auf uns konzentriert. Er sagt dann später, achtet, wenn Gott wartet, dient es zu unserem Heil. Also, das erwartet, hat Heilsabsicht. Er will nicht, dass welche umkommen. Das heißt einmal, dass wir nicht abfallen, uns von ihm wenden, ihm nicht untreu werden. Zweitens, dass andere, die noch nie gekommen waren, dass die Gelegenheit bekommen. Deshalb wartet er. Sondern, dass alle Raum zur Sinnesänderung haben. Wir, wenn wir sündigen, die anderen, die noch nie zu Jesus fanden. In Vers 10 sagt der Apostel, was kommen wird. Und auf diese Weise orientiert er die Christen, damit sie das Ziel nicht verpassen, verfehlen. Der Hebräerschreiber sagt einmal, damit wir nicht als zu spät gekommen erscheinen. Und der Zug ist schon abgefahren. Die Tür sei schon verschlossen. Nicht so. Vers 10. Der Tag des Herrn wird kommen. Der Tag des Herrn wird kommen. Das ist das Erste. Das steht gewiss. Er säumt nicht. Weiter. Wie wird er kommen? Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Nicht der Herr ist der Dieb, sondern das Kommen des Herrn ist wie das Kommen eines Diebes. Nicht werden der Herr Jesus und der Dieb verglichen, sondern das Kommen des Herrn wird mit dem Kommen eines Diebes verglichen. Der Dieb meldet sich bekanntlich nicht an. Könnte sein, dass aus Frechheit einige das täten, an die sich sicher sind, also dass sie davonkommen werden. Daran hätten sie womöglich noch Lust. Aber normalerweise hat der Dieb kein Interesse daran, weil er mit der Sache entkommen will. Wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel mit Sausen und Krachen vergehen werden. Die Elemente werden sich vor Hitze auflösen. Sehr wissenschaftlich gesprochen, Petrus. Atomisieren und die Erde und die Werke darauf entstehen immer größere Häuser, ja. Wo entsteht jetzt der größte Bau? Ich denke auf Malaysia. Der größte, höchste Bau der Welt entsteht da jetzt. Ja. Wird vergehen, wird verbrennen mit der Umwelt. Die Erde und die Werke darauf werden verbrannt werden. Mit Vers 11 haben wir den dritten Abschnitt des Kapitels. Petrus ruft auf zu einem entsprechenden Lebenswandel. 11 bis 18, das heißt bis Mitte Vers 18. Das tut er mittels eines mehrfachen Aufrufes. Petrus ruft auf mehrere Male. Ersten Aufruf, den ersten haben wir in den Versen 11 bis 13. Da also alles dieses aufgelöst werden wird, welcher Art solltet ihr sein? Er gibt gleich die Antwort. In heiliger Lebensführung und rechter Ehrfurcht und Frömmigkeit, als solche, die erwarten und ereilen die Ankunft des Tages Gottes. Ich denke, Petrus will nicht sagen, dass der Tag beschleunigt wird, sondern dass wir uns so bewegen sollten, benehmen sollten, als würden wir immer schneller diesem Tag entgegengehen. Unser Leben soll so aussehen, als würden wir diesem Tag entgegeneilen. In Hebräer 11 haben wir eine lustige Formulierung. Sie ist eine Formulierung des Glaubens. Der Schreiber sagt, sie begrüßten schon die Verheißung. Sie sahen sie von fern und begrüßten sie. Sie winkten gleichsam. Aha, da ist sie. Wir kommen. Ja. Und der Schreiber Petrus sagt, geht diesem Tag mit Eile entgegen. Ereilt ihn gleichsam. Wie man zum Bahnhof läuft, wenn man einen Geliebten, einen Bekannten erwartet. Die Ankunft des Herrn, des Tages Gottes ereilen, durch welchen die brennenden Himmel aufgelöst werden und die Elemente vor Hitze schmelzen. Noch einmal weist er auf die Art des Unterganges hin. Ganz neue Himmel, das Wort bedeutet ganz neu, nicht nur erneuert, sondern ganz neue Himmel und eine ganz neue Erde, wie er verheißen hat, erwarten wir. Solche Himmel und Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, solche ist Mehrzahl, beziehungsweise weist hin auf die Mehrzahl. Wir erwarten also Himmel und Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. In dieser Welt hat es inselweise Gerechtigkeit, wo Gottes Vertreter, seine Kinder, auf diese Weise sich verhalten. Aber sonst wohnt Ungerechtigkeit in dieser Welt. Deshalb muss sie vergehen. In der neuen Welt wird es keinen Schatten mehr geben, keine Sünde, kein Fehlverhalten, alles wird Richtigkeit sein. In den Versen 14 bis 16 haben wir den zweiten Aufruf. Darum, Geliebte, als solche, die dieses erwarten, was erwarten wir? Zweierlei: Untergang und Entstehung einer neuen Welt. Darum, Geliebte, als solche, die dieses erwarten, Gericht und Hoffnung, beides, befleißigt euch, da haben wir es wieder, die Christen sollen sich beeilen, befleißigt euch, ohne Fleck und Tadel von ihm in Frieden gefunden zu werden. Lebt miteinander in Frieden, lebt mit Gott in Frieden. Christen müssen zweierlei lernen. Wenn sie von der Welt gerufen werden und zu Gott finden, sind sie Unwissende. Sie haben vieles verlernt. Es gilt zweierlei zu lernen. Erstens, als Individuum, das können Sie sich nicht nur aufs Papier, sondern in die Ohren schreiben. Es gilt zu lernen, als Individuum mit Gott zu leben. Das habe ich lernen müssen, dass es das gibt, dass man das lernen muss. Das habe ich erst lernen müssen, dass man das lernen muss. Ja. Es ist nicht selbstverständlich, dass man mit Gott lebt. Das muss man lernen. Wie lebt man mit einem Gott, den man nicht sieht? Das ist schwer. Ja, er ist nicht da. Jetzt, was mache ich jetzt? Mit Gott leben, was heißt das? Wie lebt man mit Gott? Das will gelernt werden, und zwar als Individuum. Ich muss lernen, unabhängig zu werden von anderen Menschen. Ich muss lernen, ganz abhängig zu werden von meinem Gott. Wie lernt man das? Petrus sagt, lebt in Frieden. Das heißt, lernt zu leben mit Gott in Frieden. Zweitens müssen wir lernen, miteinander zu leben. Das ist gar nicht selbstverständlich. Wie lebt man mit anderen Christen? In Frieden. Was heißt in Frieden? In Frieden heißt nicht nur Mangel an Streit, darauf habe ich, glaube ich, in diesen Tagen schon hingewiesen, ja, am Anfang, als wir den Gruß hatten, ja. In Frieden heißt, in der Fülle des Friedens zu leben. Friede ist nicht nur Leere an Streit, Mangel an Streit, sondern Liebe. Friede ist eine Fülle. Wohlergehen. Und dieses möchten wir lernen im Miteinander. Mit Gott und miteinander. Wollen wir unser Leben füllen lassen? Unser Leben mit Gott, unser Leben miteinander. Petrus will, dass es reich wird. Friede ist nicht nur Armut von an Streit, sondern Reichtum an Gnade, an dem, was Gott schenkt. Von ihm in Frieden gefunden zu werden. Denn er wird kommen, und er wird uns finden, und wir wollen ihn begrüßen. Vers 15, und die Langmut unseres Herrn wertet als Heil, nicht als Säumnis Gottes. Nicht bei ihm liegen die Fehler, bei uns. Wir sollen fehlerlos werden. Rechnet damit, wertet das Säumen oder das Warten Gottes, wertet das noch nicht zurückkommen als Heilsmöglichkeit. Ihr könnt Buße tun und ihr könnt in diesem Heil zunehmen, wachsen, was er dann in Vers 18 betonen wird. Ja? Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Werdet dieses Warten als Heilsmöglichkeit voranzukommen und als missionarische Möglichkeit, auch so Heil. In diesem einen Wort Heil liegt viel. Wertet es als Möglichkeit, dass die Botschaft noch weiter zu sagen. Und die Langmut unseres Herrn wertet als Heil für euch selbst und für andere. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch schrieb, nicht geschrieben hat, sondern schrieb, er ist inzwischen gestorben wahrscheinlich, aber als er noch lebte, schrieb er, hier wird daran erinnert, dass die Leser beide zu Glaubenslehrer haben. Diese Gegenden waren Gegenden, in denen beide Freunde hatten, denen, die sie betreuten. Professor Schlatter macht einmal darauf aufmerksam anhand eines Verses in der Apostelgeschichte 15, dass in der damaligen Zeit es nicht stationierte oder stationäre Aufsichthabende hat, wie heute die Kirche organisiert ist. Sie hat Dekanen und Pröpste, Bischöfe, Kardinäle und so weiter, die geografisch Aufsicht ausüben. Schlatter sagt, so war es damals nicht, sondern Gewisse Personen bewegten sich hin und her, sie waren in Bewegung, die Aufsichtshabenden konnten irgendwo und überall auftauchen, und jeder war für alle da. Nicht hat Petrus seinen Bezirk, Paulus seinen Bezirk, Johannes seinen Bezirk, Markus seinen. Nein, alle dürfen überall auftauchen und helfen. Sie dürfen alle allen dienen. Und in diesem Sinne schreibt Petrus, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch schrieb, und ich möchte das unterstreichen, sagt er gleichsam. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass er das so sagt. Warum? Denn die Briefe, von denen Petrus hier spricht, dass Paulus sie geschrieben hätte, enthalten im Galaterbrief eine Rüge. Petrus sagt, ich weiß, dass in diesen Briefen etwas steht, das mich betrifft. Und das hat er zu Recht geschrieben. Wie auch Paulus in seiner ihm gegebenen Weisheit euch schrieb, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in ihnen über diese Dinge spricht, in welchen einiges schwer verständlich ist und vielleicht auch schwer zu verkraften ist, aber es ist gut so, was solche, die ungelehrt und nicht standhaft sind, verdrehen, aber ich werde mich hüten, das zu tun. Paulus schrieb das zu Recht im Galaterbrief, ja. Also wollen wir auf alles Acht geben, denn es handelt sich um Schrift, und Schrift ist ein Terminus technicus für Wort Gottes. Ja. Mit anderen Worten, wir haben hier ein Zeugnis des Petrus, dass die Briefe des Paulus zur Schrift gehören, zum Wort Gottes, dass sie kanonisch sind. Wie sie es auch mit den anderen Schriften tun, also die Briefe des Paulus sind ein Teil der Schrift, zu ihrem eigenen Verderben, allerdings hätte er zufügen können, ja. Also man sollte das Ende von Vers 16 nicht zu schnell lesen, besonders in unserer Zeit. Was geschieht mit Menschen, die Gottes Wort verdrehen? Sie werden gerichtet werden. Sie werden zu ihrem Verderben getan haben. Also Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort, was er gesagt hat. Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift. Wenn jemand sagt, wir haben keinen papierenden Papst, dann sage ich aber da, ja. Ich habe einen papierenden Papst. Die Heilige Schrift ist mein Papst, ist mein Gott. Aber ich habe Jesus, ich auch, und Jesus hat hier gesprochen. Und dieses können, sein Wort können Sie nicht von Jesus trennen, so wenig Sie mein Reden von mir trennen können. Wenn Sie es mit meinen Kassetten zu tun haben, haben Sie es mit mir zu tun. Ja. Das ist Herbert Janssen. Als ich die Kassette hörte von meinem Onkel, am Abend, als ich hier ankam, hat man mir eine Kassette gezeigt von meinem Onkel. Ich wusste nicht, dass sie existierte. Inzwischen habe ich sie. Dann sage ich sofort, das ist mein Onkel. Man wollte wissen, wer das war. Ob es ein anderer Janssen war oder. Und ich habe ihn sofort identifiziert. Das war die Stimme meines Onkels. Man kann das nicht trennen. Die Stimme ist die Person. Ja? Da höre ich eine Stimme. Ah, das ist meine Caro. Ja? Das ist meine Frau. Das kann man nicht trennen. Gottes Wort ist die Stimme des Hirten. Jesus sagt einmal, Sie kennen meine Stimme. Sie kennen die Stimme des Hirten. Woher kennen Sie die denn? Er ist ja eben auf der Bühne der Weltgeschichte aufgetreten. Wie soll ein frommer Mensch zur Zeit Jesu die Stimme Jesu erkennen als seinen Hirten? Aha. Hier. Petrus, Nathanael, die anderen Jünger. Den kenne ich doch. Die Stimme kenne ich doch. das ist doch die Stimme, die mir vertraut ist aus den Propheten. Ja, ist dieselbe Stimme. Wir können nicht Schrift und Gott trennen. Dies ist Gott. Dies ist Gott am Reden. Wir wollen diese Worte nicht verdrehen. Wir wollen sie so annehmen, wie sie sind. Die Frage ist nicht die Frage des Zacharias, sondern die Frage der Maria. Beide antworten dem Gabriel mit einer ähnlichen Frage. Wie soll das sein? Aber die Frage des Zacharias ist keine echte Frage, sondern ein Infragestellen. Gabriel, Sie wissen nicht, was Sie sagen. Ich weiß es besser. Meine Frau kriegt kein Kind. Wie soll das sein? Ja. Das ist keine Frage, das ist eine Antwort. Er weiß es besser. Gut, sagt Gabriel, wenn Sie es besser wissen, Sie werden hinfort nichts mehr zu sagen haben. Sie werden wohl etwas zu sagen haben, aber Sie werden es nicht aus dem Mund kriegen, bis das Wort Gottes sich erfüllt hat. Gott weiß schon, was er sagt. Ich bin sein unmittelbarer Diener. Bei mir geschieht der Wille Gottes auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Das soll unser Gebet sein, ja? Wie geschieht der Wille Gottes im Himmel? Sofort und ganz, komplett. Genau. Engel sind die Widerspiegelung des Willens Gottes. Bei ihnen geschieht der Wille sofort und ganz genau, wie Gott es gesagt hat. Deshalb ist Engelwort Gottes Wort. Und Zacharias muss sofort bestraft werden. Nicht so antworten wir, sondern wie Maria. Es ist so, aber wie wird es so sein? Ich bin neugierig, ich weiß, es wird geschehen, aber ich habe ja noch keinen Mann. Ich kann also noch kein Kind kriegen. Ich kenne keinen Mann, heißt, ich lebe nicht mit einem Mann. Sie war verlobt, aber sie lebte nicht mit einem Mann. Sie konnte kein Kind kriegen. Wie sollte das also geschehen? Gott weiß es, ohne Mann. Ganz einfach. Jesaja 54, wenn Gott der Mann ist, dann kann die Frau ruhig unfruchtbar sein. Das macht nüt. So sagen die Schwitzer. Das macht nüt. Ja. Das bringt Gott schon zustande. Luther sagt, er hängt die Welt an nichts auf. Wenn er das tun kann, dann kann er alles tun. Ja. Sie kennen das kleine Spiel? Nicht. Das kann man aufheben für einen lustigen Abend. Ja, wenn Israel die unfruchtbare Frau ist, dann kann Gott sagen in Jesaja 54, die Unfruchtbare hat mehr Kinder als die Fruchtbare. Weil ihr Mann der Schöpfer ist und er kann aus nichts etwas hervorbringen. Ich war in einem Exkurs, ich muss wieder zurückkommen. Wo waren wir? Ja. Es lohnt sich nicht, die Schrift zu verderben. Vers 17 und 18 haben wir den dritten Aufruf, 18 Anfang. Ihr also, Geliebte, als solche, die im Voraus Kenntnis haben, jetzt seid ihr orientiert, ja, als solche, die im Voraus Kenntnis haben, seid auf der Hut, habt offene Augen, passt auf, es sind Gefahren da, damit ihr nicht, als solche, die durch den Irrtum der Gesetzlosen zusammen mit ihnen weggeführt wurden, aus der eigenen Standhaftigkeit fallt, ihr nicht ihr Los teilen müsst. Bleibt bei Jesus. Wie? Wie in Vers 18? Nehmt zu. Stillstehen gibt es nicht. Entweder rückwärts oder vorwärts. In Bewegung bleibt man. Frage ist nur, in welche Richtung. Ja. Wenn ihr bewahrt bleiben wollt, müsst ihr vorwärts, müsst ihr wachsen. Wie? In Gnade oder durch Gnade, kann man auch sagen. Wachstum geschieht als Geschenk. Ja, wenn es Geschenk ist, dann geht es, ja. Durch Gnade wurden wir gerettet, durch Gnade werden wir bewahrt, durch die Gnade kommen wir vorwärts. Alles ist Geschenk. Alles ist Geschenk. Dann geht es. Wenn Gnade Geschenk ist, dann kann man leiden, dann kann man alles. Jesus eröffnet dem Paulus, an meiner Gnade hast du genug. Nicht gibt er ihm einen Auftrag, wie Luther übersetzt, lass dir an meiner Gnade genügen. Für Depressierte, für Menschen, die Depressionen haben, ist der leiseste Imperativ mitunter der letzte Strohhalm. Sie können keinen Imperativ verkraften. Wenn Sie Seelsorge machen bei Depressiven, dann passen Sie auf. Gebrauchen Sie den Indikativ, die Verheißung, die Zusage, nicht den Imperativ. Fasse Mut, das Imperativ. Schau auf Jesus, Imperativ. Den kann ein Depressiver nicht verkraften. Er braucht Zusage, Zuspruch. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir 2. Korinther 12, Vers 9 im Indikativ übersetzen, denn so steht es. Jesus sagt nicht, lass dir genügen, sondern es steht geschrieben, an meiner Gnade hast du genug. An meiner Gnade hast du genug. Vielleicht schwingt ein leichter Imperativ mit, ja, das kann gut sein, eine kleine Rüge, aber in der Hauptsache ist das Verheißung. Wie wenn Jesus anschließend sagen würde, wollte dir es nur mitteilen, Paulus, jetzt kannst gehen, jetzt kannst machen, was du willst, aber ich wollte dir nur mitteilen, an meiner Gnade hast du genug. Ja. Paulus hat gut zugehört. Ja, wenn dem so ist, Halleluja. Und dann macht er eine Liste. Dann ist alles möglich. Dann kann ich leiden, dann kann ich arbeiten, dann ist alles möglich. Ich dachte, ich müsste diese Schwierigkeit loswerden, damit ich weiter ausharren könnte. Ich dachte, ich müsste diese Schläge loswerden. Nein, sagt Jesus, die können bleiben, die Schläge können bleiben. Meine Gnade reicht aus. Manchmal löst er das Problem, indem er es behebt. Manchmal löst er das Problem, indem er Durchhilfe gibt. Abhilfe, Durchhilfe sind die zwei Methoden. Manchmal hilft er mit Abhilfe, manchmal aber mit Durchhilfe. Meine Gnade reicht aus. Dann sagt Paulus, dann will ich mich freuen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Denn Jesus hatte noch ein Wort hinzugefügt. Meine Kraft, da wird Gnade zur Kraft. Gnade ist Kraft. Warum ist seine Gnade genügend? Denn, Begründung, weil Gnade Kraft ist, Hilfe ist. Und meine Kraft ist an der Schwelle, an der Stelle der Schwachheit, an dieser Stelle, ist meine Kraft vollkommen. Aha, sagt Paulus. Gerade dort, wo ich nichts kann, wo keine Kraft ist, gerade dort, wo ich am schwächsten bin, da ist Gottes Kraft am stärksten. Keine Zusammenarbeit. Verzicht. Jesus will es alles getan haben. Man kann es noch einmal sagen. Wenn in dieser Welt etwas geschehen sein wird für Gott, dann wird Gott selbst es sein, der es getan hat. Das ist der Weg Gottes. Deshalb sind die Wege Gottes, die bergauf führen sollen, zunächst einmal bergab, damit er es getan haben kann. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in Gefäßen, die aus Erde sind, aus einem ganz bestimmten Grund, damit es sich herausstelle, dass die Kraft Gottes sei und nicht von uns. Das soll herausgestellt werden. Das soll unter Beweis gestellt werden, dass die Kraft Gottes ist. Wächst durch Gnade, durch Geschenk. Alles ist Geschenk. Wollen wir zugreifen. Täglich, für alles. Es ist genug Gnade da für alles. Wachst durch Gnade. Und wie? Jetzt kommen wir wieder, der Kreis schließt sich. Wir sind wieder bei Kapitel 1, wo er mehrmals sagte, durch Kennenlernen unseres Gottes, der Jesus heißt. Lernen wir Gott kennen. Auf diese Weise wird die Straße gebaut, auf der Gnade uns zugeführt wird. Gnade fließt auf der Straße der Erkenntnis, des Gottkennens. Lass mich Gott also besser kennenlernen, dann kann ich ihn besser lieben lernen und er kann mir immer mehr Gnade geben. Aber wie will er gekannt werden als Herrn? In der Kenntnis unseres Herrn, Herr und Retter, aber Herr zuerst. Erst nur als Herrn, als Herr kann er uns retten. Nur als Herrn habe ich ihn als Retter, nicht umgekehrt. Erst muss ich meine Rebellion aufgeben. Er kann mich nicht retten, wenn, solange ich in Rebellion bin. Aber gebe ich diese auf, anerkenne ich ihn als Herrn und Meister meines Lebens, dann kann er zugreifen, dann kann er Gnade schenken, dann kann es vorwärts gehen. Merken Sie, dass in diesen letzten kurzen Worten sehr viel Evangelium steckt? Vielleicht das ganze Evangelium in diesem letzten Wort, Anfang Vers 18. Damit schließt der Brief als Brief oder als Kommunikation. Aber ein Schlusswort will er noch anschließen. Und das ist der dritte Teil des Briefes. Der erste Teil war der Eingangsgruß. Der zweite Teil waren die drei Hauptteile. Und jetzt haben wir den Schluss, das Schlusswort 18 Mitte. Ihm gebührt die Herrlichkeit. Ihm gebührt sie, uns nicht. Falsche Lehre hat den Lehrer selbst, sein Vergnügen, seine Lust an dem Diesseitigen im Mittelpunkt. Wahre Lehre lässt den wahren Lehrer in den Hintergrund rücken, Simeon Petrus. Ein Zeugnis von der Gnade Gottes. Ich, der alte Simeon, habe Jesus erlebt und er hat mich zu einem Felsbrocken gemacht. Wahre Lehre lässt den wahren Lehrer in den Hintergrund rücken. Ihm gebührt die Ehre. Jesus wird in den Mittelpunkt gerückt. Und das hat Petrus getan. Es ist ihm gelungen. Ihm gebührt die Herrlichkeit. Jetzt, sofort. Und in alle Zukunft, lass es nie anders werden, bis in den Tag der Ewigkeit hinein. Amen. So sei es, so bleibe es. Ja. Der zweite Brief, Petrusbrief, ist zu Ende gelesen worden. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh,
eine halbe Stunde.
Ja, ich habe wieder versäumt, Fragen zu berücksichtigen. Nun wollen wir das zuerst tun. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann will ich mich zwei Problemen im ersten Brief widmen, die auch auf dem Programm standen. Herr Criso, ist das Ihr Nachname oder Vorname?
Das ist der Nachname.
Der Nachname. Thomas ist Vorname. Sie könnten Criso Thomas heißen, aber Sie heißen Thomas Criso. Ja. Er schrieb mir, wenn da noch Zeit übrig bleibt, hätte es gern gesehen, wenn ich noch die zwei Nüsse knacken könnte. Er hat nicht in diesen Worten hat er geschrieben, aber das war der Sinn. Haben Sie aber andere Fragen als... Bitteschön.
Ich habe eine Frage zu den Himmeln, die aufgespart werden für das Feuer und die dann vergehen,
ja,
und dann die neuen Himmel und die neue Erde geschaffen wird, weil ja davon die Rede ist, dass also in Kapitel 2, Vers 4, dass die Engel auch aufbewahrt werden für das Gericht, also dass eine himmlische Welt auch, dass sich da was abspielt. inwieweit dieser Himmel jetzt nur geografisch gemeint ist, weil da Uranos steht, was ja für beides verwendet wird. Mhm. Ob man da auch dran denken kann, dass die geistige Welt, also ich sag jetzt mal mit Engeln oder ob das ja auch mit eingeschlossen ist. Weil das ist ja eigentlich, also die Formulierung, die finde ich da in dem Zusammenhang, weil auf der einen Seite ist Geo die Erde als Materie und auf der anderen Seite die Himmel, was auch vielleicht mehr beinhalten könnte.
Im Hebräischen, und Petrus kommt vom Hebräischen, hat man kein Wort für Universum. Universum wird mit zwei Begriffen zum Ausdruck gebracht, Himmel und Erde. Ich denke, ich vermute, dass Petrus hier ans Universum denkt. Also an die physikalische Schöpfung. Ich weiß nicht, in welchem Sinne eine neue geistliche Welt geschaffen werden sollte. Die Geister, die abfielen, für die gibt es nichts Neues, gibt es nur Gericht. Blieb nur noch die Welt Gottes übrig, in der er sowieso wohnt. Wenn es das gibt, dann soll es geben. Ich kann mir das aber jetzt nicht so vorstellen. Weiter? Ja?
Es steht hier im dritten Kapitel vom Tag des Herrn. Und in Philipper 1, Vers 8 wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Ich habe mal darüber gearbeitet, wie sehen Sie den Unterschied zwischen dem Tag des Herrn und dem Tag Christi Jesu? Es gibt eine ganze Reihe Stelle zu beiden Begriffen, die da Licht drauf geben.
Die zwei Begriffe scheinen auswechselbar zu sein. Ich habe mal eine Liste gemacht von Bezeichnungen. Es scheint dogmatisch keinen Unterschied zu geben. Es scheint kein Unterschied zu sein, ob er Tag des Herrn sagt oder des Tag des Herrn Jesus oder Tag des Herrn Jesus Christus oder Tag Christi oder Tag Gottes. Ich denke nicht, dass das die Struktur des Letzten, des Kommenden bestimmt. Zumal in 2. Thessalonicher 2, in den ersten Versen, eine Manuskriptfrage besteht. Da heißt es in einem Manuskript Tag des Herrn und in einem anderen Manuskript Tag Christi. Und solange die Manuskriptfrage nicht gelöst ist, würde es schwierig sein. Denn wenn die klar wäre, dann hätten möglicherweise einige Theologen eine Begründung für eine Unterscheidung, aber von anderen Stellen her fehlt, glaube ich, die Begründung. Ich denke, es gibt drei Tage Christi. Der erste ist der Tag seiner Geburt in Bethlehem. Der zweite ist sein Kommen für die Gemeinde in der Entrückung. Der dritte, sein Kommen auf den Ölberg. Aber alle diese sind in einem gewissen Sinne eine organische Einheit. Sie sind alle in einem gewissen Sinne ein Kommen, ein Eschaton, was die Welt betrifft, was die Weltgeschichte betrifft. Im Alten Testament sahen sie wie ein Kommen aus, von der Perspektive des Menschen. Dass dieser Tag aufgeteilt werden sollte, konnte man damals noch nicht so ahnen. Aber die Geschichte hat es dann gezeigt, das hat Jesus schon angedeutet in der Synagoge in Nazareth. in Lukas 4. Da jetzt mit dem Kommen Christi klar ist, dass der Tag Gottes, der künftige Tag Gottes, aufgeteilt werden kann, ist es nicht mehr ein neues, wenn auch das jetzt der zweite Tag wieder aufgeteilt werden kann. Er ist immer noch organisch einkommen, die Wiederkunft Christi, aber ich denke, er kann aufgeteilt werden. Aber, und jetzt möchte ich mich nicht in ein ausführliches Gespräch über die Eschatologie begeben, aber um Ihre Frage zu beantworten, denke ich, dass die Entrückung nicht zeitlich, nicht allzu weit entfernt ist von dem Kommen auf den Ölberg. Ja und nein also, ja.
Entschuldigung, ich habe da im Bitte? Zusammenhang noch eine zweite Frage. Es wundert mich, dass Petrus gleich auf den Tag des Herrn in dem Sinne hinweist, dass dann die Welt untergeht, es werden die Himmel zergehen und so weiter. Das finden wir ja in der Offenbarung. Aber, und dann kommt das letzte Gericht. Aber nach der biblischen Zukunftsschau kommt ja vorher noch das tausendjährige Reich. Das Friedensreich Jesu Christi, das berücksichtigt er dir gar nicht. Hat er da besondere Absicht oder ist es einfach, wie sehen Sie das?
Wir haben hier eine ausgezeichnete Argumentstelle für die Amillennialisten.
Was?
Amillennialisten, die ein tausendjähriges Reich verneinen, beziehungsweise den Begriff auf eine andere Stelle anwenden möchten oder auf eine andere Situation, auf eine andere Seite des Evangeliums. Vielleicht haben Sie recht, diese Leute. Der Amillennialismus erlebt zurzeit eine Auferstehung. Auch in Deutschland. Auch in Gießen. Trotz dessen, dass Gießen eigentlich ein Kind von Dallas ist. Ja? Das ist noch etwas ironisch oder lustig. Vielleicht auch tragisch, ich weiß nicht. Je nachdem jemand das ansehen möchte.
Aber dadurch würde ein großer Teil der Prophetie und der Schrift plötzlich entkräftet. Weil er so viel Stoff.
Es ist ein. Ich denke, ich glaube an ein tausendjähriges Reich, nachdem das Jesus einleitet. Ich glaube daran. Aber ich habe Respekt vor denen. Ich kenne einige Argumente und ich kann das verstehen, wenn sie es anders zu sehen meinen. Aber ich denke nicht, dass sie genügend Gründe haben. Und ich denke, dass man etwas willkürlich verfährt in der Gegend von Römer 11, Vers 25, 26, wo Israel plötzlich Gemeinde heißen soll. Ich weiß, dass das nicht unbegründet gesagt werden will, aber ich denke, es ist nicht genügend begründet. Also, es ist schon problematisch. Ich weiß, es ist problematisch. Probleme bestehen aber auf beiden Seiten, nicht nur auf unserer Seite, auch auf Ihrer Seite. Und ich denke, wir sollten Verständnis haben füreinander. Ich hoffe, dass die Amillennialisten Verständnis für unsere Position haben. Zurzeit aber, das Gespräch wird sehr intensiv in Amerika geführt. Es gab schon einige Bücher, die das Gespräch darstellen zwischen Amillennialisten und Millennialisten. Und in diesem Gespräch stelle ich fest, dass die Vertreter des tausendjährigen Reiches mehr Verständnis aufbringen für die Problematik als die andere Seite. Die stellt sich beweglicher dar in der Besprechung der Texte, während die anderen einfach beim Alten bleiben. Basta, fertig. Das bringt mich ins Fragen. Ja? Wenn da keine Bewegung ist, was dann? Aber eines Tages werden wir es erfahren. Aber ich denke, wir haben keinen Text, von dem wir sagen könnten, hier wird gelehrt, dass der Begriff Israel auch für die Gemeinde gebraucht werden kann. Auch nicht Galater 6.
Ja, absolut.
Wie?
Ja, in Galater 6 heißt halt, da spricht er vom Neuen.
Das Israel Gottes, ja. Aber das Israel Gottes ist der Teil Israels, der Gemeinde ist. Der Teil des irdischen Israel, Volkes Israel, der Gemeinde ist. Im Kontext, glaube ich, ist das so aufzupassen.
Das hat eine sehr aktuelle Bedeutung jetzt. Es geht auf die Zeitsituation.
Ja, ja. Ich war in Israel, wann war das? 71, ja. An der Konferenz für biblische Prophetie. Und da konnte tatsächlich ein holländischer Professor sagen, was Sie hier in Jerusalem sehen und in Israel, hat nichts mit der Bibel zu tun. Ja. Beide Standpunkte wurden vertreten. Es war gleichsam eine Begegnung der zwei Standpunkte. Aber von mir aus gesehen schnitt der Standpunkt besser ab, der eine eher sichtbare, wörtliche Erfüllung der Prophetie vertrat. Es geht darum, dass bei der letzten Bemerkung, dass man, wenn man mit einem Millennium rechnet und mit einer irdischen Zukunft Israels, darum geht es, dass man die Situation im Vorderen Osten besser versteht. Sie wird besser dadurch erklärt. Es gibt natürlich auch eine Erklärung für diese Ereignisse von der anderen Warte aus. Man könnte sagen, der Feind ist hier am Werk, um um das zu simulieren. Ja? Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht zu billig ist. Ja? Ich denke, dass Gott hier am Werk ist, nicht nur der Feind.
Und in dem Sinne, dass das jetzt an israelischer Zeitgeschichte läuft,
ja, ja.
Erfüllung biblischer Prophetie.
Seit Beginn des Jahrhunderts, beziehungsweise seit Ende des vorigen Jahrhunderts, mit dem Basler Zionistischen Kongress und so weiter.
Das ist ganz stark so.
Ja. Andere Fragen? Ja.
In dem zweiten Brief findet man das Wort Fleiß und befleißigen oft und das Wort befestigen. Also wir sollen aktiv uns dran geben, diese Wachstumssachen zu bekommen. Und dadurch können wir uns befestigen. Gibt es so gerade der Festigkeit im Wachstum, dass man jetzt sagen kann, ich bin jetzt fester in der Wahrheit und ich sag mal, Satan kann mir weniger anhaben, also wie richtig so langsam eingemauert, also das eingemauert, aber dass ich mich
geborgen
festmachen kann durch Wachstum, gibt es das? Und weil ich ja so gesagt habe, durch Fleiß, also durch, ich meine, es sind jetzt nicht als Werke bezeichnet, aber so als Investition des Menschen. Er investiert und wächst dadurch. Natürlich schenkt es Gott, aber das sollten wir ja tun. So habe ich es jetzt auch verstanden. Wenn es Gottes Wort ist, Reden Gottes tatsächlich, dann ist es Studieren, es ist auch Fleißanwendung. Und wenn wir diese Dinge da bei uns haben, Glaube, Erkenntnis und so weiter, dann wachsen wir im Glauben. Ist das richtig so interpretiert, oder?
Ich denke, ja. Ihre Frage geht aber dahin, kann man nach Jahr und Tag feststellen, dass man gewachsen war und,
ja, und
empfindet man das auch so? Ist man, fühlt man sich geborgener, etwas bewahrter und so weiter, ja?
Und sagen wir fester auch, dass man von, nicht von jedem Wind der Leere umhergetrieben wird.
Ja. In einem gewissen Sinne, ja. Man merkt, man kann lieben, man kann vergeben, man ist vorwärts gekommen, man hat Sieg über dies und das. Man kann die Schrift an der und der Stelle etwas besser verstehen. Man hat einiges an Kenntnis gewonnen. Man ist fähig geworden, mit anderen zu leben. Man stellt einiges fest. Ja. Auf der anderen Seite kann man aber noch mehr denn je zuvor, man das erahnte, aufgerüttelt werden, durcheinander gerüttelt werden, wenn die Versuchung kommt, die Anfechtung kommt, die Bedrängnis, die Trübsal. Dann scheint es manchmal so, wie wenn man noch ganz am Anfang wäre. Es gibt Fragen, die sind so real, dass man wirklich nicht weiß, wie soll es jetzt weitergehen. Das gibt es auch. Das heißt, die Prüfungen werden intensiv. Vielleicht noch intensiver manchmal. Das ist wieder die andere Seite. Das wird nicht aufgehoben. Aber man stellt fest, ich darf dem Herrn vertrauen. Ja. Es ist aber immer wieder ein Kampf. Und man darf nie sagen, dass man den Sieg jetzt gepachtet hätte. Und das Vertrauen wäre jetzt in der Tasche. Nicht so. Das steht, immer wieder merkt man das auf dem Spiel. Und es braucht nur eine kurze Zeit der Unaufmerksamkeit. Und sehr viel kann schon verloren gehen. Ja. Man kann in einem Tag sehr viel verlieren. Es gilt also immer auf der Hut zu bleiben. Von morgens bis abends und durch die Nacht mit offenen Augen durch die Welt zu gehen.
Dann noch eine Frage. In Kapitel 3, Vers 16, dann gesagt, wenn man gewissermaßen unbefestigt ist, noch unwissen, wenn man als frisch bekehrt oder junger Christ, dann stelle ich fest, also wenn wir so im Hauskreis sind, haben jetzt nicht so diesen geistigen Leiter, der schon 10 Jahre Christ ist und die Bibel schon stark kennt, dann behaupte ich, dass wir das Wort sehr, sehr oft verdrehen. Dass das oft dann so eine Auslegungskiste ist. Jeder gibt seine Auslegung dazu und dann diskutiert man und am Ende kommt oft dann auch gar nichts raus.
Also jeder geht mit seiner Meinung wieder nach Hause.
Man rät so die Auslegung. Jeder bringt sein Bibelwissen mit ein und dann versucht man dahin zu sich zu tasten. Und dann die praktischen Auslegungen werden dann also Schlussfolgerungen gezogen, was das dann praktisch heißt. Und so kommt dann manch komisches Ding raus bei der eigenen Auslegung. Im Hauskreis sagt, behaupte ich jetzt mal. Aber das kann man jetzt nicht so sehen, dass dann, wenn wir das jetzt so ein bisschen verdrehen, weil wir es noch nicht wissen oder noch nicht so weit sind, dass wir dadurch auch verderben oder erlangen. Ich meine, hier ist es bestimmt nicht auf diejenigen bezogen, das ist auf, ich weiß es nicht, aber hier sagt ja auch in der Offenbarung ganz am Schluss, wer jemand was weglässt, was hinzufügt, und es wäre ja was hinzugefügt, wenn ich es nach eigenem Gutdünken auslege. Ich weiß es nicht, sehen Sie das? Die geben als Christ da vor, wenn man da sich rantastet an Auslegung von irgendwelchen Texten.
Wenn man das Wort Jesu liebt, das Wort Gottes liebt, weil man Jesus liebt, dann ist das nicht problematisch. Dann kann man miteinander sprechen. Dann will man auch nicht verdrehen. Man kann manchmal zu komischen Ansichten kommen und man merkt selbst manchmal, ach, das war ja Blödsinn, ja, was ich da gesprochen habe. Ich stelle das bei mir fest, immer wieder. Und ich wünschte manchmal, eine ganze Menge von dem, was auf Band kam, gelöscht würde. Das hat nicht viel Hand und Fuß. Aber wenn wir Gottes Wort lieben, dann kann er uns auch korrigieren und wir wollen ja die Wahrheit. Wilhelm Busch erzählt mal etwas Interessantes, sein Erlebnis, als er an einen Text rankam, Und er las diese Geschichte, war in einem der Evangelien. Und da sagte er sich, nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Das gibt's nicht. Aber dann hat er sich ertappt, hat er sich gefangen. Aber Herr Jesus, du hast gesagt, und dann wird es wohl so sein. Ja? Also zunächst einmal kommen uns allerlei Gedanken. Ja? Wir stellen auch manchmal in Zweifel, sind geneigt in Zweifel. Aber dann fangen wir uns und sagen, nee, dieses Gotteswort, es wird also doch so sein, richtig. Das ist das eine, die eine Gefahr, dass wir dann im Übermut etwas in Frage stellen. Aber das andere ist, wir gehen nicht so weit, dass wir in Frage stellen, sondern wir sagen, es ist so. Nur der eine sagt, es ist so so, und der andere sagt, nein, es ist so so. Ja. Beide sagen, es ist, wie es geschrieben steht. Nur will der eine es so geschrieben stehen sehen, und der andere will es so sehen. Ich bin manchmal irritiert, weil es so oft geschieht, ist es jedes schon manchmal über den Humor hinaus. In sehr vielen Kommentaren steht geschrieben, er versteht den Text so und er sieht das so und so weiter. Und ich sage mir, nee, er sieht das nicht. Man kann nur sehen, was ist. Und das steht nicht geschrieben. Deshalb sieht er es noch nicht. Wir könnten etwas demütiger werden in der Begegnung mit dem Text und einfach einmal stehen lassen, was wir nicht wissen. Wenn wir nicht wissen, was der Text sagt, wirklich wissen und überzeugt sind, dass wir es wissen, dann können wir auch nicht sagen, ich sehe das so. Denn man sieht nicht so, man sieht was. Ja. Entweder Sie sehen den Baum oder Sie sehen ihn nicht. Aber Sie können nicht sagen, ich sehe das so, der Baum ist ein Stuhl. Ja. Die Frage ist, ob wir etwas sehen, nicht wie wir etwas sehen. Allerdings, wenn man die Wirklichkeit anders sieht, als sie ist, dann könnte man sehen, aber dann ist etwas bei den Augen oder wenn hier nicht richtig. Vielleicht zu viel Alkohol oder was, immer noch. Ja. Entschuldigt. Vielleicht bin ich zu, ich bin manchmal zu hart. Ich kritisiere manchmal zu scharf. Aber ich tendiere manchmal die Geduld zu verlieren mit gewissen Ausdrucksweisen in der Christenheit. Aber ich habe selbst zu viel Korrektur erleben müssen. Vielleicht bin ich dazu dann berechtigt. Hauskreise haben ihre Schwierigkeiten. Die Begegnung mit Mitchristen ist schön, aber Hauskreis als Methode bringt uns nicht sehr weit. Sie ist ein Ersatz für Gemeinde geworden. Ich plädiere für ein Zurück zur Gemeinde, zum Gemeindeleben. Gemeindeleben ist ein Leben als Leib Jesu, ist sehr beweglich. Kann man so sehen, aussehen man so. Keine festen, besonderen festen Strukturen. Es gibt Durchziehende, es gibt Konstanten, aber es ist mehr Variables dort, als man manchmal haben will. Wir haben zu viele Strukturen in unserem Gemeindeleben. Wir könnten viel schneller, viel besser vorankommen, wenn wir einmal eine Menge abbauen würden. Wir haben zu viel. Zu viele Strukturen, zu viele Aktivitäten. Wir haben nicht Zeit füreinander. Der Heilige Geist kommt nicht zum Zuge. Ich bin kein Charismatiker, ich bin Antikarismatiker, ganz bewusst. aber ich möchte Zeit haben und ich möchte dem Heiligen Geist Gelegenheit geben zu wirken. An das glaube ich sehr, sehr stark. Aber ich denke, wir schreiben dem Heiligen Geist zu viel vor. Im Hauskreis ist es sehr oft so, dass man mit derselben Meinung nach Hause geht, mit der man kam. Eben, sie bedauern, dass es nicht Lehrer gibt. Das ist die Tragödie unserer Zeit. Und deshalb bete ich fast täglich, Herr, gib uns Hirten. Unsere Zeit braucht Hirten. Sie braucht zweierlei. Sie braucht Zeugen vor der Welt. Und sie braucht Hirten für die Gemeinde und die Welt. Hirten, die dem Verlorenen nachgehen. Hirten, die Mitschafe, denn Hirten sind auch Schafe, betreuen, begleiten. Ja. Und das fehlt uns. Es fehlt an Brüdern und Schwestern, die bereit sind, einander zu begleiten und zu helfen, Hirten füreinander zu sein. Wenn sie das im Hauskreis erreichen, dass sie füreinander Hirten sind, Helfer sind, dann kann er sehr fruchtbar werden. Doch,
bitte. Das ist aber auch gerne ein Problem heutzutage, jetzt hätte ich fast gesagt, scharf zu sein. ich habe es auch im Hauskreis erlebt, dass dann auch, wenn die Tendenz irgendwie ist, dass einige Leute nicht mehr mit ihrer Meinung nach Hause gehen können, dass gerade so eine Abwehr da ist, auch wo man merkt, dass da Leute sind, dass da Brüder, Schwestern sind, die eigentlich die Vollmacht haben, aber dass dann auch in den Gemeinden oder auch in Hauskreisen eine Abwehr ist, sozusagen, dass der ja nicht zu akzeptieren, der hat eine Gabe, der hat eine Aufgabe von Gott, also gegen auch so eine generelle Tendenz in unserer Gesellschaft, in dem Gemeinden gegen Autorität. Gegen der Autorität, dass irgendjemand sagt, dann, wenn es zu den verschiedensten Fragen heute kommt, dann einer sagt, also aufgrund der Schrift, da macht man auch eine vollmächtige Predigt sein, das und das geht nicht. Oder im Bereich Unterscheidung der Geister, also allgemeine Tendenz, also dass der Einzelne sich diesem unterzuordnen, gerade eine Gemeindeleitung und das zu akzeptieren, dass die Gemeindeleitung das so entscheidet, die Gemeinde mitgehen soll, dass das oft eine ganz schwierige Sache ist und ich da auch merke, dass dann auch Gemeindeleiter Hirten mit der Zeit Hemmungen haben, da manchmal Klartext zu sprechen und zu führen und zu sagen, wie das jetzt mal militärisch gesagt, alles hört auf mein Kommando und wir machen das.
Also Sie haben recht, ja. So eine Not unter Zeit.
Was Sie so mit Demokratie auch ein bisschen bezeichneten. Das heißt ja auch so sagen, die demokratischen Gemeindestrukturen und.
Ja.
Denn das wirklich dieses auch gerade mit den Gaben, obwohl die Bibel es ja eigentlich sagt, der eine hat die Gabe, der andere die Gabe. Aber sobald einer irgendwie anscheinend merkt, der andere hat eine andere Gabe, die ich nicht habe und ich soll ihm da jetzt sozusagen vertrauen,
ja.
dann wird es auch problematisch. Ich glaube, sollte Gott nur ihm die Erkenntnis geschenkt haben, dass was richtig und was falsch ist und wir nicht.
Wir lassen uns schwer ergänzen, ja.
Aber man kann ja auch solchen Personen, die sich das so zurückgezogen hat, auch ein bisschen fordern, wenn man jetzt schon das Anliegen hat, sich schulen zu lassen, dass man die Leute, die von denen man weiß, dass sie eine sehr gute Bibelkenntnis haben oder die das Wort Gottes gut auslegen können, dass man denen auch mit persönlichen Fragen, also fordert fast schon, dass die Stellung beziehen müssen. Also das mache ich auch zu wenig, sagen wir mal so. Man muss auch wirklich Leute suchen erstmal und auch wissen, wer der andere ist, weil der, wenn der zurückgezogen ist, kann man natürlich nicht wissen, wie er dazu Stellung nimmt erstmal. Das ist dann auch schlecht, weil man den anderen erstmal nicht einschätzen kann, was er denn überhaupt sagt. Weil er mich überhaupt versteht in meinem Problem, das andere dann. Also das sehe ich auch schon. Und das wäre auch meine Frage gewesen. Wie finde ich denn, weil hier im Bibeltext wird ja immer von Mehrzahl geredet, von der Gemeinde.
Ihr, von was?
Mehrzahl, ihr.
Mehrzahl, ah ja.
Es wird nicht der Einzelne hervorgehoben, sondern die Gemeinde eigentlich. Wie eigentlich die Gemeinde da erstmal zurückfinden kann zu dem ihr, so dass man hier auch in, was ihr auch gesagt habt, die Situation hier in der Endzeit wird potenziert. Man muss halt was man hier auch schon mitbekommen hat, muss Klarheit bekommen, was das Wort Gottes eigentlich für einen aussagt, in welcher Situation man eigentlich lebt. Man hatte schon öfters gemerkt heute, wie verschiedene Einflüsse der Gesellschaft und der Demokratie hier bei uns einwirken und wie können wir eigentlich jetzt wieder als Gemeinde oder Familie jetzt wieder auseinandergehen. Wir haben jetzt eine schöne Zeit hier, 10 Tage in Kontakt, aber wie können wir es schaffen, daheim das Dir oder das Wir zu lieben? Als Gemeinde in der Form, dass wir die Klarheit bekommen, die für die Zeit wichtig ist.
Es beginnt mit damit, dass man lernt, mit Gott zu leben als Individuum. Es beginnt im Alleinen. Es ist schwer, beten zu lernen. Es ist schwer, mit Gott zu leben. Aber wenn man das sollte das Allererste sein. Lernen, mit Gott zu leben, zu beten, auf sein Wort zu hören. Und dann kann man alles ins Gebet nehmen, an diese Frage gerade. Man muss auch damit rechnen, dass je mehr die Zeit fortschreitet und die Not, die Dunkelheit zunimmt, wir müssen damit rechnen, dass jeder von uns auch alleine stehen wird stehen müssen oder bereit sein, alleine zu stehen. Mit anderen Worten, ich muss auch die Desintegrierung der Gesellschaft von Gott annehmen. Ich muss dieses unnormale Leid, dieses Leiden bereit sein, auf mich zu nehmen. Lass mich also noch intensiver lernen, mit Gott zu leben, damit ich alleine stehen kann. Aber ich darf nie mich zufrieden geben. Ich darf nie sagen, dies ist jetzt das Normale, denn Gott will die Gemeinschaft. Aber diese Gemeinschaft, denke ich, beginnt, deshalb habe ich so begonnen, diese Gemeinschaft beginnt mit mir. Ich denke, Leibgemeinschaft als Gemeindeleben kann entstehen, wenn jeder Christ, jeder, der hier meine Stimme hört, kann alleine für sich beginnen. Beten. Herr, zeige du mir die Menschen, mit denen ich Gemeinschaft haben kann, wo ich ein Stück Leibgemeinschaft ausüben kann. Zeige du mir Menschen, mit denen ich sprechen kann, wo ich einigermaßen auf einer Linie bin, sodass wir wenigstens einige Minuten in Frieden miteinander sprechen können. Nicht gleich andere Meinung sind, ja. Gib mir, Herr, Menschen, die einigermaßen gleichgesinnt sind. Gib mir Gebetsgemeinschaft, gib mir Wortgemeinschaft. Und pflegen Sie diese Gemeinschaft, egal wann und wo. Wenn jeder das tut, dann denke ich, kann der Heilige Geist Menschen zusammenführen und Gruppen zusammenführen. Und Leibgemeinschaft kann wachsen. Und Gemeinde muss nicht immer desintegrieren, auseinanderfallen, sondern Christen können zueinander finden. Je dunkler die Zeit wird, je wichtiger wird es werden,